Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sidan Krieger. Servus.
Ich grüße dich.
Was ist dieser Locker Room Talk?
LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und Locker Room, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in einer Umkleide macht, vorwiegend nach dem Sport, frisch geduscht in einem Bademantel. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir voll bekleidet hier sitzen und das Ganze ins WWW hinausposaunen.
Vielleicht trage ich einen Bademantel drunter, man weiß es nicht.
Das glaube ich nicht.
Auf jeden Fall geht es hier um Klartext, Geld, Motivation, Erfolg, Unternehmertum, alles, was es braucht.
Und ein bisschen Schabernack.
Schabernack, ja. Heute wollen wir auch über Geld, Erfolg und Unternehmertum sprechen, nämlich, die Idee hattest du, was würden wir tun, wenn wir alles verlieren würden?
Ja.
Wie würden wir neu starten? Da sprechen wir gleich drüber.
Jetzt in unserem jetzigen Stand, ne? Also Alter,
ja.
Mit unserem Wissen, in unserem Alter und du würdest, das haben wir gesagt, du würdest auch deine Bekanntheit verlieren.
Aber noch zur Ergänzung vielleicht ganz wichtig, dann können sich die Leute schon mal Gedanken machen. Also was würde man alles verlieren? Also alles.
Ja.
Wohnung, Geld, nein, Kontakte.
Ich würde sagen, du würdest dein Netzwerk verlieren, deine Bekanntheit verlieren. In deinem Fall ist es wichtig, weil sonst würdest du einfach wieder YouTube machen. Du würdest so viel Geld haben, dass du noch, sagen wir mal, 3 Monate in deiner jetzigen Wohnung leben dürftest. Und essen könntest. Aber dann wäre Schluss.
Gut.
Das ist das Szenario.
Spielen wir gleich durch.
Ja.
Vorher, was brennt dir auf den Nägeln?
Ja, vorher müssen wir über das Thema schlechthin sprechen. Wir müssen über El Hotzo sprechen.
Auch genannt El Linko.
Ja, oder, nee, den Namen darf ich jetzt nicht sagen. Er hat jetzt einen neuen Spitznamen bekommen.
Den kenne ich noch gar
nicht. Ja, da wurde das H mit einem.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
So,
ja.
Egal. Das machen wir nicht. Kurz für alle die, die jetzt sich fragen, El Hotzo, was? Also, El Hotzo ist einer der wichtigsten Stimmen aus dem Vogue-Lager in Deutschland, würde ich schon sagen. Also er hat früher mit
Sebastian Hotz heißt er, soweit ich weiß. Und er ist, Komiker, Satiriker.
Ja, hat auch mit Jan Böhmermann früher viel zusammengearbeitet und ist halt so auf Twitter berühmt geworden, weil er halt der Vogue-Bubble angehört, links eingestellt ist und halt gerne, also eigentlich ausschließlich gegen Reiche, Besserverdiener schießt und gegen Männer schießt. Und halt sich und sehr.
Gegen die FDP.
Und gegen die FDP.
Und CDU aber auch,
so.
Ja, natürlich.
Also gegen alles Konservative gut schießt und halt sich auch immer sehr feministisch geäußert hat. In vielen Tweets ist auch alles dokumentiert und da ist jetzt rausgekommen. Also die Sache war, der hat auch über 1 Million Follower. Also der ist groß. Es ist ein sehr, sehr bekannter.
Anti-Boomer, kann man eigentlich sagen.
Ja. So, jetzt war es so, dass vor einigen Tagen auf Twitter eine Dame geschrieben hat, wir können es mal einblenden, ich habe es mir jetzt nicht komplett aufgeschrieben, stellt euch vor, ihr seid mit der Vogue-Stimme überhaupt zusammen und die ist eigentlich frauenverachtend. Wäre blöd. Sie hat keinen Namen genannt, so ungefähr ging der Tweet, wie gesagt, ist alles eingeblendet und er hat sich dann gezwungen gesehen, ein Statement abzugeben, wo er sagt, ja, er habe ganz anders gehandelt, als er in der Öffentlichkeit vorgibt und er hat Frauen verarscht. Manipuliert.
Gaslighting,
ja.
Lovebombing.
Er hat alles, diese ganzen Begriffe, diese, ich kannte die schon so, aber schaut es euch selbst an, blenden wir auch ein. Also kurzum, er hat jahrelang im Internet herausposaunt, wie wichtig Feminismus sei und hat gegen jeden geschossen, der irgendwie halbwegs sich nur mal unbedacht geäußert hat und jetzt kam raus, dass er Frauen belogen hat, manipuliert hat, fremdgegangen ist. Und das ganze Kartenhaus fällt gerade in sich zusammen. Wobei ich sagen muss, ich habe noch so einen leichten Restzweifel, ob das stimmt oder ob er nicht einen riesen Prank macht. Also wenn er das macht, dann wirklich krass. Aber es geht gerade extremst ab.
Aber der Shitstorm ist schon groß. Und ich habe auf TikTok, scrollt man mal durch. Ich war jetzt tatsächlich sehr wenig auf TikTok die letzten Wochen. Wirklich sehr, sehr wenig. Aber das habe ich gleich gesehen und da waren auch Leute, natürlich will sich jeder wichtig machen, aber ich habe auch Aussagen gehört nach dem Motto, ja, ich habe das selber Screenshots gesehen. Natürlich kann man das leicht erzählen, aber es macht schon den Anschein, als wäre da mehr dahinter, weil sonst, viele haben sich ja gefragt, warum macht er das? Warum geht er an die Öffentlichkeit damit? Ja, es liegt auf der Hand, dass vielleicht
Chatverläufe da sind.
Was kommen könnte, was veröffentlicht werden würde und das muss ja dann so krass sein.
Ja.
Das wird dann nicht irgendwie eine Beleidigung sein oder irgendwas, sondern das muss ja dann schon Next Level die allerunterste Schublade sein. Weil jetzt sind wir mal ehrlich, wenn man irgendjemanden verarscht oder mal jemanden, beleidigt oder so, ja gut, mein Gott, da muss ja schon richtig Wucht hinter sein.
Ja, das muss so Kachelmann-Niveau sein.
Ja, und schon mit, genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Der unschuldig war dann doch.
Ja, mit System oder wie man das auch mal bezeichnen soll oder in einer Vielfalt, dass man halt schon wirklich nicht mehr sagen kann, ja, okay, ja. Der hat sich mal daneben benommen, sondern dass man halt sagen muss, okay, befürchten muss, das ist wirklich ein richtiges, sag ich nicht.
Ja. Ich möchte eine Sache machen, weil ich möchte nicht der Nächste sein, der jetzt so schadenfreudig ist und sagt, wieder einer von den Linken, der Wasser predigt und Wein trinkt. So, das möchte ich jetzt nicht, weil, gut, ich gebe es ganz ehrlich zu, mein erster Impuls war echt schon, ach, der Nächste, der etwas vorgibt zu sein, was er am Ende nicht ist. Egal, wenn da Menschen zu Schaden gekommen sind, irgendwelche psychischen Probleme jetzt Frauen haben und so, ist das schlimm und so, und ich möchte auch keine Witze drüber machen. Was doch klar ist, ist, dass Arschloch sein nicht exklusiv nur in liberalen oder konservativen Kreisen ist. Also ich kann auch links sein, ich kann woke sein und ich kann trotzdem ein Idiot sein. Und ich kann trotzdem meine Freundin betrügen und mehrere Freundinnen gleichzeitig haben und gegeneinander ausspielen. So, das haben, glaube ich, viele Leute vergessen. Und für mich ist das ganz, ganz bezeichnend, dass wir, da hatten wir auch mal eine Folge drüber, dass wir echt ein Problem mit dieser moralischen Lizenzierung haben. Also das ist ja ein Phänomen in der,
ja, das ist krass.
In der Psychologie, da heißt es Moral Licensing, so, weil es aus dem Englischen kommt. Und das beschreibt einfach Folgendes, dass Menschen, die eine gute Tat begehen, sich dann rausnehmen, in der Folge schlechte Taten zu tun. Und sie erklären und sie gutheißen das dann halt damit, dass sie ja was Gutes vorher getan haben. Klassisches Beispiel, ich kaufe mir ein E-Auto und fliege dann einmal um den halben Globus wegen Urlaub. Oder ich kaufe im Super-Biomarkt und nicht beim Aldi, parke aber auf dem Behindertenparkplatz. So, das sind so halt immer so diese ganzen Gegensätze. Und da gibt es.
Klingt nach dir irgendwie.
Nein. Ich kaufe bei Aldi und parke auf dem Behindertenparkplatz. Bei mir ist es die moralische Verkümmerung.
Ja, yeah,
nicht die Lizenzierung.
Du bist halt real.
So, ich bin halt wirklich ein Arschloch. Das ist, ich glaube, dass das wirklich ein echtes Thema ist in unserer westlichen Gesellschaft vor allen Dingen. Und El Hotzo jetzt ist dafür nur ein Beispiel, jetzt unabhängig davon, dass wir vor allen Dingen bei diesem ganzen Thema eigentlich nur noch auf der Debattenebene sind. Was ich sagen will, für mich gibt es drei Ebenen, auf die man sich bewegen kann. Wir haben die Inhaltsebene, also das wirklich die Dinge, die wir tun. Dann gibt es die Debatte über die Inhalte, also welche Themen wir ansprechen, wie klar wir sind, wie trennscharf wir sind. Und dann gibt es die oberste Ebene und das ist die Debatte über die Debatte. Jetzt neudeutsch heißt es die Debattenkultur. Wie sagen wir Dinge? So, und ist dir mal aufgefallen, dass wir super oft, sei es in der Politik oder in der Gesellschaft, wenn wir irgendwie urteilen über Menschen, eigentlich immer nur noch auf den oberen beiden Ebenen sind? Also die Inhaltsebene, das, was die Menschen machen, spielt oftmals gar keine Rolle mehr. Nur noch, welche Themen sie besprechen und vor allen Dingen, wie sie sagen. Und wir sind super schnell mittlerweile dabei, Leuten, die auf der obersten Ebene, also bei der Debatte über der Debatte, Dinge anzuheften und zu urteilen, wenn sie sich mal falsch äußern oder mal unbedarft äußern. Und das finde ich ehrlich gesagt, das nervt mich richtig. Und das war auch einer der Gründe, warum wir den Lockerroom gemacht haben. Weil mir am Ende des Tages ist es viel lieber, wenn ich gegenüber mir jemanden habe, der vielleicht mal einen dummen Kommentar macht. Der auch mal einen Kommentar macht, wo ich sage, ey, fahr dich mal runter. Der auch mal unbedarf ist oder sonst was. Von dem ich aber weiß, hey, auf der Inhaltsebene ganz unten, das ist einfach ein guter Mensch.
Ja, ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist ja jetzt, ich bin jetzt auch von der Schadenfreude weit weg. Ich finde El Hotzo schrecklich und zwar, ich finde ihn sogar ganz witzig teilweise. Ich finde ihn nur schrecklich und das werde ich gleich erklären, weil er halt einfach wirklich jedes Stereotyp bedient. Und jetzt kann man ja sagen, okay, ich bin jetzt privat ein Arschloch oder privat ein Schwein. Das kann man jetzt auf alles Mögliche beziehen, wie ich Mitmenschen behandle, wie ich Mitarbeiter behandle, wie ich Kinder behandle, wie ich Tiere behandle, wie ich die Umwelt behandle, ist ja völlig egal. Ich bin auf jeden Fall privat kein Vorbild. Dann könnte man jetzt sagen, okay, wenn ich real bin, dann stehe ich dazu und propagiere das auch noch. Naja gut, das ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Es ist natürlich schon besser, wenn ich, sage ich mal, nach außen hin dann gewisse Werte vertrete, weil die Welt wird jetzt auch nicht besser, wenn ich jetzt sage, hier seid alle, benehmt euch alle wie ein Arschloch. Das Problem ist ja nur, wenn ich mich zu einer moralischen Instanz erhebe. Und das ist er. Also für mich hat er ja fast schon was von einem Hassprediger, weil es ist natürlich alles unter dem Deckmantel von Satire. Aber ich finde einen Satiriker ein guter, wie zum Beispiel Sonneborn, den finde ich super, weil bei dem merkt man auch, dass der eine gewisse politische Richtung hat, aber trotzdem, ein guter Satiriker haut ja auf alles drauf. Titanic-Magazin früher auch. Da wird halt alles rasiert. Und ich finde, El Hotzo ist für mich kein Satiriker oder Comedian, sondern er ist Aktivist. Und in gewisser Weise kann man, glaube ich, schon sagen. Weil es ist ganz klar, es wird eigentlich immer auf das Gleiche draufgehauen. Es werden immer die gleichen Stereotype bedient. Die Reichen sind böse, Boomer sind böse, alle, die sozusagen über 30 sind, sind sowieso schon irgendwie suspekt. Alles, was nicht links woke ist, ist schwierig. Und das ist schon ein Problem. Also wenn ich mich nach außen so verkaufe, ja, okay, gut, das muss jeder selber entscheiden. Aber wenn ich mich dann quasi über andere erhebe und die dann auch noch ständig angreife, dann finde ich, ist das natürlich schon schwierig. Weil das ist natürlich eine Form der Selbstgerechtigkeit und natürlich dann auch eine Diskursbeeinflussung, die halt schon ein bisschen an Manipulation grenzt. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie die Leute, die sagen, ich zahl gern Steuern. So, ich habe meine 100.000 brutto, mir geht's gut, ich zahl gern Steuern. Oder ich habe gar kein Problem damit, wenn die Lebensmittel 50% teurer werden, weil ich kann es mir ja leisten. So, das ist so ein bisschen das hat was von Selbstgerechtigkeit, man auch von einer gewissen Dummheit, aber man kann da fast schon sagen von einer gewissen Bösartigkeit, weil zu sagen, okay, mir geht's gut, ich kann es mir leisten, deswegen ja, bei den anderen wird's ja auch so sein, oder?
Du setzt damit einen moralischen Anker in der Diskussion, wo es dann für andere schwer wird.
Genau, und da muss ich ja, ich bin ja wirklich kein Fan von Wagenknecht. Also ich glaube, politisch würden wir uns in den meisten Sachen diametral gegenüberstehen. Aber sie hat damit ja einen Punkt getroffen. Ihr Buch heißt ja, glaube ich, Die Selbstgerechten. Und da hat sie ja genau das kritisiert. Quasi so der typische, ja, da sind wir halt beim typischen Grünen, der jetzt in München in Haidhausen wohnt oder in Berlin in Prenzlauer Berg oder was ist da das typische Viertel, dem es gut geht, der gut verdient. Und der sagt, ja, natürlich müssen wir das machen, weil man sieht es halt nur aus seiner Perspektive. Man sagt, ja, ich kann ein bisschen mehr Steuern zahlen, ich kann auch mehr für die Lebensmittel ausgeben. Das ist ja auch okay, wenn das eine individuelle Entscheidung ist. Das Problem ist nur, wenn ich quasi sage, okay, das muss jetzt für alle gemacht werden und andere haben halt wirklich dann vielleicht extreme Probleme damit, dann ist es halt immer ein bisschen fragwürdig. Und das finde ich bei El Hotzo auch ein Problem, weil er schiebt damit den Diskurs in eine schon krasse Richtung. Und ich finde, man merkt das extrem. Ich habe das auch schon öfter auf Instagram mal gemerkt, wenn man einfach mal was kommentiert bei, ich sage jetzt mal, Spiegel ZDF, was jetzt keine klassischen Finanzbubbles sind, dann kommt da sofort ein Schwall von, ja, hier solche Betrüger wie du und hier solche Schmarotzer und so.
Ja, bist du ja auch.
Ja, genau. Also da merkt man so, das ist schon ein sehr schräges Weltbild und da ist auch schon wirklich ein Hass da. Also alles, da geht es jetzt gar nicht um Superreiche, weil es heißt ja immer so, ja, jetzt sind ja nur die Milliardäre gemeint. Nein, da ist alles, was nicht jetzt links ist, alles, was nur ansatzweise irgendwie mit Geld oder mit irgendwie erfolgreich oder irgendwas nur den kleinsten Anschein hat, ist da quasi schon böse, ist Schmarotzer, muss weg. Und das finde ich dann schon schwierig, weil ich glaube, so ein El Hotzo, vielleicht denkt sich der da jetzt auch gar nicht so viel dabei, aber der hat halt schon eine extreme Reichweite. Und das sind ja auch diese klassischen Stereotype. Titelmann hat das ja auch genau untersucht mit seinen Dissertationen da über die Reichen und Superreichen. Diese Stereotype sind ja nichts Neues. Dass Reiche natürlich gelten als egoistisch und als, was weiß ich, alles sehr viel Negatives. Und das ist halt auch schon so ein bisschen schwierig. Also einfach, wenn man ständig diese, und natürlich gibt's Reiche, die so sind, das ist ja völlig klar. Aber zu sagen, also ich sag jetzt mal, der klassische FDP- oder CDU-Wähler ist ein herzloses, egoistisches Schwein und der klassische Grünen-Wähler ist ein guter Mensch. Das ist halt so ein Weltbild, tut schon weh.
Ja, voll. Zwei Dinge noch, die mir eingefallen sind. Ich parke nie auf Behindertenparkplätzen. Ich parke auch.
Nur Frauenparkplätze.
Nein, ich parke so. Das, was du schön beschreibst, ich möchte es runterbrechen auf, wieder unabhängig von El Hotzo, nochmal kurz auf die drei Ebenen. Das, was wir wirklich tun, worüber wir reden und wie wir darüber reden. Nochmal, wir sind häufig und Menschen gerade aus der Woken-Bubble kritisieren einen häufig für die oberen beiden Dinge. Also gerade, wie man etwas sagt. Und das wird dann aufgeblasen und das ist die Lust, sich echauffieren zu wollen.
Ja.
Das ist ganz schlimm. Und deshalb habe ich eine Bitte für alle, die auch mal offen reden wollen. Und ich sage jetzt nicht, das wird dann auch ganz gerne gemacht, so, ja, willst du jetzt, dass die Leute alle komplett verroht sprechen und so? Nein, darum geht's mir null. Mein Appell geht auch nicht an die Echauffierer, weil die werde ich nicht erreichen. Die sind, wie sie sind. Mein Appell ist an alle die vielleicht mal eine politische Meinung haben, die nicht komplett links ist, nicht komplett grün und die sich halt vielleicht mal eingeengt fühlen oder sonst was. Wenn ihr das habt, dass euch jemand auf der obersten Ebene attackiert, ja, in der Art und Weise, wie ihr etwas sagt oder auch in der zweiten, weil bis zur dritten kommen sie meistens nicht, weil sie nicht eure Taten überhaupt irgendwie beurteilen können. Habt den Mut, trotzdem durchzuziehen. Lasst euch mal, unser Ex-Chef hat es uns mal gesagt, dann lasst euch mal in die Ecke stellen. Dann ist es so.
Ja, es ist, diskutieren bringt da auch nichts.
Wir werden pausenlos in irgendwelche Ecken gestellt. Wenn irgendwelche Kurzvideos bei uns bei Instagram veröffentlicht werden oder sonst was, ständig. Ich war schon alles. Ich war linker Terrorist, ich war Steigbügelhalter für die AfD, ich war schon alles. So. Und
Ich ja auch.
Ja,
ich werde ja von den
seit Jahren
werde ich als Linksradikaler bezeichnet, so. von den anderen als, was weiß ich,
und
Superkapitalist,
ich würd
Libertär,
mir,
was weiß ich.
Ich würde mir einfach wünschen, dass wir das aushalten, alle gemeinsam. Denn wenn wir das aushalten und stark sind, dann wird es irgendwann nachlassen. Weil dann merken die Leute, dass sie damit keinen Erfolg haben. Und das ist dann auch übrigens echte Demokratie und echte Meinungsvielfalt. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Das wäre einfach nur mein Wunsch, vielleicht ein Vorsatz, den sich jeder nehmen kann, ist, einfach mal in der Diskussion standhaft zu bleiben. Weil wir werden die sich ständig echauffieren, auf die Schnelle nicht ändern. Wenn wir jetzt sagen, oh, lass es doch mal zu, das wird nicht passieren. Aber wenn wir einfach natürlich nachdenken und ja, Sprache ist mächtig, ja, nicht jetzt einfach irgendeinen Mist rausposaunen, sondern einfach zu dem, wie man steht, auch standhaft bleibt, nachdem Kritik kommt, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde.
Ja, und eine wichtige Sache noch dazu, weil das stört mich halt auch bei solchen Leuten wie El Hotzo enorm, weil man quasi, man schreibt sich selber zu, man ist auf der richtigen Seite, dieses moralische Lizenzieren, also ich bin quasi bei den Guten und dann habe ich und bin gegen Hass und Hetze und gegen Diskriminierung, aber wenn ich quasi bei den Guten bin, dann darf ich natürlich alle, die es nicht sind, da darf ich dann natürlich draufhauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er hat ja zum Beispiel auch diesen Tweet danach, dem Attentat auf Trump gemacht, irgendwie was
knapp verfehlt
mit dem Bus und so. Ich würde auch sagen, ich finde das geschmacklos. Ich finde aber trotzdem, das gehört in der Demokratie und bei Satire, wie auch immer, ich finde, das ist ihm erlaubt. Also ich finde jetzt nicht, dass das, ich bin jetzt nicht in diesem Team, dass, oh, der muss jetzt hier, ob das beim ÖRR, das ist eine andere Frage, ob das glaube ich, da ist er dann auch, glaube ich, rausgeflogen, oder? Ja. Das finde ich, das ist wichtig, dass man da gewisse Grenzen vielleicht zieht. Aber grundsätzlich, wenn er das meint, er muss das twittern, dann soll er das twittern. Mein Gott, ich finde es super geschmacklos. Aber wir sind ja liberal, weißt du, wir sind ja nicht, ich bin ja nicht auf der Welt, ständig irgendwelche Leute zu sagen, hier, der muss jetzt verschwinden und der muss verhaftet werden und der muss eine Geldstrafe und hier, das ist ja nicht unser Weltbild. Aber ich glaube, man muss einfach klarer sagen bei solchen Sachen, wie du sagst, man muss zu seinen eigenen Sachen stehen und man muss auch solche Sachen klarer ansprechen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, weil in den letzten Jahren, da habe ich auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, weil man denkt sich dann immer, ach komm, lass doch reden. So, wenn irgendeiner, nicht nur jetzt dieses Woke-Zeug, sondern generell, wenn irgendeiner, das kann auch irgendeine rassistische Scheiße sein, die einer von sich gibt, man muss dann schon den Leuten, glaube ich, auch mal sagen, so,
ja,
bitte laber nicht so eine Scheiße. Weil man denkt sich dann immer so, ja, okay, das ist halt ein Idiot oder ich habe jetzt keinen Bock, mit dem zu diskutieren. Natürlich, im Zweifel bringt's nichts, aber trotzdem muss man, glaube ich, den Leuten auch mal Grenzen setzen und einfach sagen, komm, bitte, es ist gut jetzt.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch wichtig.
Unabhängig davon, wenn ihr für euch meint, eure Partnerin oder euren Partner zu betrügen, macht, was ihr nicht lassen könnt. Also ich werde nicht darüber urteilen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Wir sind ja nicht bei der Stasi. Also ich will jetzt nicht sagen, ja, das muss jeder selber machen. Ja. Mich geht auch das Privatleben von anderen Leuten nichts an. Das ist mir auch, es ist mir egal, was der Typ privat macht. Natürlich mag das schlechtes Benehmen sein, aber trotzdem, wer bin ich jetzt, über das Privatleben von jemand anderen zu urteilen? Ich finde das auch, es geht mich nichts an.
Wir müssen noch ganz kurz weiter in der Grünbubble bleiben. Anderes Thema, aber dann kommen wir zu den, wie wir neu starten würden. Das muss ich kurz ansprechen, nämlich, dass die Grünen jetzt bald am Kapitalmarkt zocken wollen.
Bürgerfonds soll das, glaube ich, heißen, oder?
So, ganz kurz, also komischerweise haben jetzt doch kurz vor der Bundestagswahl alle Parteien irgendwie die Aktien für sich entdeckt und die Grünen wollen jetzt auch die gesetzliche Rente unterstützen und zwar mit einem sogenannten Bürgerfonds, der auch am Kapitalmarkt investiert sein möchte. Sein soll. So. Das Lustige ist, was man so bislang gehört hat, das wird jetzt noch alles nach und nach vorgestellt, wir sind ein bisschen früh mit der Aufnahme, ist, ich lese mal ganz kurz vor, ein Beitrag von der Tagesschau.de, glaube ich. Ein sogenannter Bürgerfonds soll aus Darlehen sowie Eigenmitteln des Bundes gebildet werden und unter anderem in europäische und deutsche Start-ups und Wachstumsunternehmen investieren, wie zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtete. Dabei soll er Nachhaltigkeits- und Klimaschutz Kriterien berücksichtigen. Das ist natürlich jetzt schon ein hartes Stück. Also, wenn ich das so ein bisschen mal eindampfe, ist es, ich habe ein krasses Klumpenrisiko. Also, ich habe nur Unternehmen, die irgendwie ESG-konform sind. Erstes Klumpenrisiko. Dann europäische und deutsche Startups, geografisches Klumpenrisiko. Und es sollen Startups und Wachstumsunternehmen sein, also ich denke eher kleine Unternehmen.
Ja, da habe ich ja eigentlich eine Pleitequote von 90%,
so,
oder?
So, ja.
Also das wird dann, gut, okay, jetzt kann ich sagen, 1 von 10 geht dann durch die Decke, aber das ist schon, von solide ist das natürlich ganz weit entfernt.
Ich habe einen Home-Bias, ich habe einen ESG-Bias und ich habe noch ein, ich bin noch super, wirklich geisteskrank riskant unterwegs, weil es nur Startups und Wachstumsunternehmen ist. Und das soll dann die nachhaltige Geldanlage für die bürgerliche Rente sein. Das ist wirklich schon hart. Und das nervt mich dann enorm in den Medien, wenn das auch nicht genau so dargestellt wird. Weil als die FDP mit der Aktienrente kam, dann waren die Grünen und die Linken, oh, zocken an der Börse geht gar nicht. Und jetzt kommen die Grünen und es klingt so schön, aber machen das heftigste Zocken, was man überhaupt machen kann, auf eine Branche in einer, also das ist wirklich verrückt. Das ist nach allen Maßstäben einfach schlecht. Ja, das muss man Wahnsinn. Genauso sagen.
Ja, und also ESG fängt es ja schon mal an. Erstens ist das, du hast ja einen Trend, man könnte sogar sagen, vielleicht sogar einen Hype. Also jetzt hat es die natürlich schon zerlegt, aber wenn man mal sieht, wie das in den letzten Jahren, wie viele da hops gegangen sind oder zumindest super schlecht gelaufen sind, dann hast du auch noch das Problem mit der ESG-Messung, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen. Also ist das dann wirklich so nachhaltig? Also da gibt es ja 10.000 Probleme an der ganzen Sache.
Ja. So, dann,
weil, also man weißt, könnte sagen, dümmer kann man es kaum machen.
Du hast einen breit gestreuten Ansatz über Welt-ETFs, whatever, wo sich die alle Experten wirklich einig sind, ja, das macht Sinn. So, und dann hast du diesen Vorschlag und es wird nicht zerlegt in den Medien. Da fehlen mir wirklich die Worte. Das hat nichts mit neutraler Berichterstattung zu tun. Nichts.
Ja, aber das ist ja wieder der Klassiker. Weißt du, ich sage, okay, wir nehmen Startups, das klingt ja erstmal gut, Wachstum, grün natürlich, ESG. Und dann ist es ja schon mal irgendwie nicht mehr angreifbar, weil es ist ja gut.
Es ist Moral gemeint. Licensing auf einer ganz, ganz perfiden Ebene.
Ja, aber, und dann wird das schon gar nicht mehr, also das Problem ist, wenn wir mal ehrlich sind, du glaubst doch nicht bei der Tagesschau, dass jetzt jeder Journalist da die tiefen Finanzkenntnisse hat.
Du musst keine tiefen Finanzkenntnisse dafür haben.
Naja, ich glaube schon, dass du da zu viel voraussetzt. Die denken sich halt, ja, das klingt doch gut.
Krass. Ich find's wirklich krass.
Klingt ja auch erstmal gut. Ich meine, es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, dass deutsche, europäische Wachstumsunternehmen Kapital kriegen. Das ist ja grundsätzlich gut, aber es ist natürlich hochriskant. Also das ist halt das Problem. Grundsätzlich ist das schön, aber das wäre halt schön, wenn das Kapital von irgendjemandem kommt, der sagt, ich bin Milliardär und ich finde hier, läuft gerade so geil bei euch, das ist so attraktiv, da schiebe ich mein Geld rein. Das wäre ja das Ziel. Nicht, dass man hier jetzt die Rente drauf aufbaut.
Weißt du, also, es gefährlich. Dieser Bürgerfonds, das klingt so nahbar.
Das klingt ja auch nahbar, natürlich.
Das ist ein High-Risk Growth Venture Capital Fonds. Das ist kein Bürgerfonds. Das ist so weit weg vom Bürger.
Ja, das ist.
Naja. Komm.
Wenn du alles verlieren würdest.
Szenario, du fängst an.
Ich fange an.
Ja, das ist spannender. Also,
spannender.
Morgen, du hast nur noch Geld für 3 Monate Miete.
Ja gut, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Kassensturz, gut, das wäre klar, dass ich mir erstmal ausrechne, was habe ich noch? Gut, das wäre dann klar, das wäre dann einfach. Gut, dann würde ich natürlich im ersten Schritt mal versuchen.
Wie alt bist du jetzt? Nur damit die Leute.
30. So. Dann würde ich erstmal versuchen, dass ich alle Fixkosten, oder habe ich das auch verloren?
Nee.
Genau, dann würde ich erstmal alles zusammenkürzen, mein Lebensstandard auf die unterste Stufe stellen.
Dein Niveau ist schon ganz unten.
Der ist schon ganz unten, aber wirklich ganz, ganz unten. Würde ich halt versuchen, wirklich erstmal alles einzudampfen, so einfach wie möglich, weil das ist ja dann auch erstmal egal. Es geht ja darum, dann wieder Geld zu verdienen und hochzukommen.
Was sind deine höchsten Fixkosten?
Ich habe gar nicht so krasse Fixkosten. Ich überlege gerade. Man, so Telefon, Internet.
Aber du willst ja nicht jetzt Internet.
Nee.
Fitnessstudio könntest du auch.
Ja gut, jetzt ist die Frage, ist das größte Problem dann, dass man umzieht? Aber ich würde natürlich versuchen, einfach eine billigere, also ich würde halt, Wohnung wäre jetzt ja schon mal.
Okay.
Dann würde ich halt in die kleinste Wohnung, wo ich halt sag, ist ja scheißegal, das ist halt eine kleinste Einzimmerwohnung der Welt. Das ist ja dann erstmal egal. Also da würde ich dann sagen, erstmal halt die Kosten zusammen mit der Kettensäge, wie es geht.
Okay, verstanden.
Ich brauche keine 4-Zimmer-Wohnung, wenn ich alles verloren habe. Das ist ja, oder? Das ist ja nicht.
Weiß ich ja nicht, was deine Pläne noch sind.
Weil so schnell kriege ich ja kein Geld. Ich muss ja irgendwo Geld herbekommen. Dann muss ich ja jetzt erstmal. Ja,
also, okay, ja.
Dann würde ich den Grundbedarf decken. Dann würde ich mir halt erstmal einen sehr einfachen Job suchen. Ich glaube, ich würde in die Gastronomie gehen. Ich glaube, da kriegt man relativ schnell. Da würde ich einfach reinmarschieren, würde sagen, hier.
Kellner?
Kellnern. Oder vielleicht, gut, kochen kann ich, aber irgendwas Gastronomiemäßiges. Oder ich würde mich halt bei Edeka an die Kasse setzen. Also irgendwas Einfaches. Ich glaube, das hat man innerhalb von 1-2 Tagen, also wird ja überall gesucht. Also ich würde mir halt einen greifbaren Job suchen, um einfach Geld zu haben, um das mal alles zu bedienen. Aber dann ergibt es natürlich keinen Sinn, dass ich mich Tag und Nacht tot arbeite, sondern man müsste ja gucken, dass man irgendwie genug Zeit hat, um wieder Fahrt aufzunehmen. Was würde ich dann
machen? Also 40-Stunden-Job Edeka, sagen wir jetzt mal.
Ja. Oder wenn die Kosten so niedrig sind, vielleicht sogar nur 20 Stunden. Habe ich jetzt nicht durchgerechnet, aber 20 bis 40 und dann Rest muss man halt nutzen. Und dann ist es ja eigentlich ganz einfach. Ja, was mache ich dann? Also ich habe jetzt alles verloren. Außer ich bin ja noch derselbe Mensch wie davor. Also ich habe ja mein Wissen und habe ja Skills. Netzwerk habe ich nicht mehr. Okay.
Nee, ist weg.
Gut, dann muss ich mir überlegen, was sind Skills, Talente? Dann würde ich natürlich schon wieder in die gleichen Themen gehen, weil es wäre jetzt schwachsinnig, wenn ich jetzt sage, okay, ich schule jetzt 5 Jahre um zum Kernphysiker oder zum Programmierer oder was weiß ich, was wäre ja vielversprechend. Also dann müsste ich ja gucken, okay, welche Skills habe ich, wie zum Beispiel jetzt Finanzen, Social Media Marketing, Storytelling, wenn wir das jetzt mal so nehmen. Und dann muss ich mir überlegen, in welcher Form passt zu mir? Also im Endeffekt würde ich ja wieder da landen, wo ich vorher war, wo ich erfolgreich war. Das Gute ist, früher wäre es viel schwieriger gewesen. Heute ist es ja einfacher, auch wenn man die Bekanntheit verloren hat. Aber man müsste ja dann wieder mit Social Media starten, weil Social Media ist, auch wenn du bei Null startest, trotzdem der einfachste und schnellste Multiplikator. Und kostet dir ja im Endeffekt kein Geld.
Glaubst du, du hättest nochmal so einen Erfolg, wenn du jetzt starten würdest?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Sehr schwer. Sehr schwer. Es ist eine berechtigte Frage. Also die Erfolgschancen wären natürlich deutlich geringer. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite, es ist auch nicht so schwer.
Würdest du etwas anders machen?
Ja gut, natürlich. Man hat
Würdest du denselben Content wieder machen? Einfach jetzt so Briefing, Interviews. Interviews wäre schwierig, weil dich keiner kennt.
Ja, 1:1 würde ich es nicht machen. Ich würde jetzt auch nicht auf YouTube starten. Ich würde erstmal, das ist jetzt zum Beispiel der entscheidende Punkt. Ich würde ja nicht, ich hätte jetzt auch kein Studio zur Verfügung. Ich hätte jetzt keine Ausrüstung. Also müsste man ja ganz einfach starten mit Smartphone. Also wirklich günstig, einfach, schnell.
TikTok, Instagram, TikTok, Shorts.
Instagram, ja klar, würde ich so starten. Also das ist ja relativ, weil ich hätte, also die Frage wäre jetzt, was wäre die bessere Alternative? Oder man könnte natürlich, man muss sich natürlich mal fragen, was wäre jetzt das Ziel? Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, ja gut, fahr halt meinen Lebensstandard runter. Aber das wäre jetzt ja zu einfach. Ich will ja wieder, ich will ja schon was aufbauen.
Also
ja.
Du würdest tagsüber bei Lidl an der Kasse in deiner Freizeit Social Media aufbauen und dann irgendwann umsatteln, wenn Social Media läuft.
Ja.
Ja, macht Sinn. Ich würde dich gerne mal an der Kasse sehen.
Vielleicht stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch. Und ich würde natürlich versuchen, also wenn man jetzt wirklich gar kein Netzwerk hat, ich würde natürlich schon versuchen, auch dann mit Multiplikatoren in Kontakt zu kommen. Weil das Wichtige ist ja, wenn du Skills hast und wenn du deine Erfahrungen hast, die hast du ja alle, dann weißt du ja auch, was jetzt zum Beispiel in dieser Branche gefragt ist. Das heißt, ich würde dann auch versuchen, Leuten natürlich mein Wissen, meine Erfahrung, meine Skills zur Verfügung zu stellen, vielleicht sogar am Anfang kostenlos, dass man sagt, okay, wer sind Leute, die haben was drauf, denen kann ich weiterhelfen und dann bekomme ich darüber vielleicht Chancen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also was man sich, glaube ich, sparen kann, ist alles Business-Events oder so ein Schwachsinn, LinkedIn, diesen ganzen Schwachsinn würde ich mir sparen, weil, also ganz ehrlich, irgendwelche Business-Events besuchen, keine erfolgreichen Leute hängen auf irgendwelchen Business-Events rum, sondern da muss man dann selber gucken. Ich würde die Leute erkennen, das ist ja auch noch, oder ich hätte nicht mein Gedächtnis verloren.
Nein.
Ich wüsste ja, welche Leute, also das zeigt ja schon mal, wenn man selber, also wenn ich keine Amnesie habe, wenn ich nicht mein komplettes, also wenn mein Hirn noch funktioniert, dann weiß ich ja alles. Also die Leute kennen mich zwar nicht mehr, aber trotzdem weiß ja ich, wie es geht. Ja, das ist ja schon.
Macht dich das selbstbewusst, dass du wüsstest, du könntest es wieder aufbauen?
Ja, ich habe eigentlich so, davor hatte ich jetzt noch nie Angst. Ich war auch tatsächlich, auch zum Beispiel das Thema Selbstständigkeit, ich habe mir nie Sorgen gemacht nach dem Motto, oh, hier, also ich hatte noch nie in meinem Leben Existenzängste. Also manchmal, das klingt jetzt blöd, aber manchmal denke ich mir sogar, wenn man nochmal ganz bei Null, ganz von vorne starten könnte, vielleicht sogar in einem anderen Land, wirklich so ganz von vorne, also für mich hat das eher was Befreiendes. Also für mich hat das jetzt nichts, wo ich mir denke, um Gottes Willen, dann hänge ich mich auf, sondern für mich hätte das eher sowas, fast was Erstrebenswertes. Wenn es dann soweit ist, ist es sicherlich nochmal was anderes. Aber wenn ich mir vorstelle, ich könnte mal so bei Null starten. Also was heißt bei Null? Du startest ja nie bei Null, sondern du bist ja schon
Neues
selber
ja,
bei.
Aber trotzdem.
Wie gesagt, du verlierst ja nicht dein Leben und dein Gedächtnis davor. Hoffentlich nicht. Setzen wir das mal so voraus. Dann, also da startest du ja nicht bei Null, aber sozusagen beim Umfeld, beim Außen bei Null zu starten oder vielleicht bei Fünf. Das hat, finde ich, schon auch seinen Reiz.
Nee. Ich glaube sogar,
es wäre einfacher, wenn man, weil selbst wenn ich die Leute nicht mehr kenne, trotzdem wäre es wahrscheinlich im gewohnten Umfeld, würde es sich komischer anfühlen. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn man in anderes, das wird es natürlich grundsätzlich erschweren mit Sprache und Co., aber trotzdem, wenn ich mir das grundsätzlich vorstelle, in ein anderes Land zu gehen, vielleicht nach Österreich.
Da kannst du weiter Deutsch sprechen.
Ja, weiter Deutsch sprechen. Das wäre so, gut, Sprache wäre natürlich ein Hemmnis, gerade wenn man jetzt, aber vielleicht wäre es auch smarter, gleich auf Englisch zu starten, zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass man dann gewisse Dinge vielleicht von vornherein anders machen würde.
Ja. Wenn ich du wäre, glaube ich, ich würde es genauso machen. Das ist wirklich krass bei dir. Ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist. Du hast einfach durch deine Bekanntheit und auch durch das Vertrauen, du hast ja eine qualitative Bekanntheit, du bist ja nicht bekannt, weil die Leute über dich lachen. Gibt ja auch solche Promis.
Meinst El Hotzo?
Das ist ein Unternehmensberater würde sagen, das ist ein krasses Asset. Weil es ist ja unrealistisch, dass sich alle vergessen, weil egal was ist, selbst wenn ich dich abziehen würde jetzt in der Firma, ne?
Vielleicht passiert das gerade.
So, dann, das könnte dir fast egal sein, weil du könntest es wieder aufbauen.
Ja, ich glaube, wenn man mal ein gewisses, ja.
Das ist wirklich krass, weil jetzt mal wirklich so hinter den Kulissen, wir versuchen ja viel in den Firmen zu machen im Hintergrund, dass diese Firmen unabhängiger von dir werden. So, weil das ist natürlich auch ein krasses Risiko. Wenn er sich besäuft und irgendwo in die Isar fällt, dann
wo du mich schon einfach rausgezogen hast, dann ist immer noch hochgegangen.
Dann, ich mache ja mal die Nachtwache, aber
er patrouilliert immer, er reitet immer nachts die Isar auf und ab.
So, es ist halt
Kavallerie.
Ich bin auch nur ein Mensch. Dann wäre das ein Ende.
Ja, aber es ist ja nicht nur das Risiko, dass ich jetzt ich kann ja sterben oder sonst was. Ich kann auch mit dem Flugzeug abstürzen oder es kann mich auch draußen jemand über den Haufen fahren. Mhm. Also das ist natürlich auch ein Risiko. Aber es gibt ja trotzdem auch das Risiko, es haben ja auch Sachen Verfallsdatum. Also ich werde auch älter, es gibt natürlich auch Trends, also sowas ändert sich jetzt vielleicht nicht über Nacht, aber es ist ja auch naiv zu glauben, das läuft jetzt 30, 40 Jahre. Das ist ja auch völlig naiv.
Kurzer Check, wer weiß, was ich mache?
Was du jetzt machen wirst.
Wer kennt diesen Trend? Ich habe es jetzt in die Kamera gemacht.
Ach so, ja, jetzt.
Guck, bist alt, ein alter Mann.
Nee, ich habe auch gerade gar nicht auf deine. Nee, ich habe das neulich gesehen. Irgendein Fußballer hat ein Tor geschossen und hat dann diesen Gruß gemacht. Ich glaube, Woltemade von Stuttgart.
Nicht jetzt sagen, wo dieser Trend herkommt. Die Leute sollen es.
Ja, aber den Hintergrund kenne ich nicht.
Doch. Ich habe mir auch Gedanken gemacht zu der Frage. Weil.
Ja, das hoffe ich. Das war ja deine Idee.
Es hat mich fast in eine Sinnkrise gestürzt.
Ja, ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. Für mich lag das jetzt relativ auf der Hand.
Ich sage dir erst, was ich machen würde.
Ja.
Ich wohne ja in der Nähe, einige haben das ja da mal rausgesucht, wo ich wohne, das war ein bisschen gruselig, aber ich wohne ja ganz in der Nähe von einem von Lieferando, ne, wo die Fahrer ihre Räder abholen. Ich würde sofort dort anfangen, weil da kann ich auch spät abends arbeiten.
Stimmt, und das ist gut, da ist man flexibler.
Ich würde sofort im Marketing einen Job anfangen. So, weil das, wenn ich gucke, was ich kann, dann liegt da so meine Stärke. Ja. Und es gibt ja den Satz, den hatten wir beim letzten Mal. Die ersten 100 Euro verdienst du durch Arbeit. Die ersten 100.000 Euro verdienst du durch deinen Skill, durch deine Fähigkeiten und die erste Million durch ein System. Und für mich ist Pizza austragen wäre die Arbeit. Marketingjob wären die 100.000. Ob es jetzt 100.000 sind oder nicht, ist es egal, aber da würde ich halt
ja, also das, klarkommen. Das meinte ich ja vorher, die zwei Sachen könnte man ja quasi, die sind ja da. Also da muss man natürlich an die richtige Stelle, aber ja. Trotzdem das System wäre weg.
So.
Aber der Rest wäre ja quasi.
System kommt dann irgendwann.
Ja genau, System kommt dann irgendwann wieder. Der Rest, hätte man ja mehr oder weniger in der eigenen Hand.
Weil wir sind ja jetzt gerade im Start, wir sind ja jetzt beim dritten Schritt, Systeme.
Ja.
So. Jetzt wären wir da halt wieder jetzt wäre ich dann wieder ganz am Anfang, Arbeit und Skill. Und dann würde ich es, und deswegen bin ich in die Sinnkrise gestoßen, ich würde es genauso machen, wie ich es damals gemacht habe. Ich habe meinen Job dann im Marketing oder als Journalist, ist egal. Und ich würde dann irgendwann, wenn ich wieder gesettelt bin, mit dem Pizza austragen aufhören. Nicht, weil es nicht ehrhaft ist, sondern einfach, weil ich dort kein System, also ich kann darauf kein System irgendwann aufbauen. Es geht nicht. Sondern würde dann mir nebenbei Kunden suchen. Wieder auch. Und dann würde ich versuchen, wieder exakt gleich zu machen. Und das ist auch, also das werden euch viele sagen, neben dem Hauptjob, sich etwas aufzubauen, ist eigentlich der Weg schlechthin.
Ja, klar.
Später dann irgendwie.
Als Angestellter kann man natürlich ein gutes Leben führen, aber so Next Level ist natürlich schwierig, weil CEO von einem DAX-Unternehmen wird es natürlich nicht jener.
Und nee.
Und das ist, weiß ich auch nicht, ob das so erstrebenswert ist. Es
können nur 40 sein.
Ja.
dazu einen Punkt, dann sich das Netzwerk aufbauen und nebenbei was machen. Natürlich braucht es dafür auch Glück. Aber dieses Glück, das können wir erzwingen. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingszitat. Ich sage immer wieder, Glück fängt da an, wo gute Vorbereitung aufhört. Und was ich damit sagen will, ist, ich würde mich in Situationen begeben, wo ich Glück haben kann. Das extremste Beispiel ist Lotto spielen. Ja, wenn ich Lotto gewinne, 6 Richtige habe, natürlich habe ich Glück, aber ich muss den Schein ausgefüllt haben. Wenn ich den Schein nicht ausfülle, kann ich im Lotto nicht gewinnen.
Gut, so. Natürlich machst du dann Wetten mit höherer Wahrscheinlichkeit, weil.
So, ja. Was heißt das konkret? Ich gehe die Meter, die anderen nicht gehen, um meinem Chef zu zeigen, er kann sich auf mich verlassen. Ich nehme jede Chance wahr, jedes Meeting, wo ich hingehen kann, alle Herausforderungen. Ich mache das alles, weil ich mich dann in diesen Bereichen befinde, wo ich Glück haben kann. Denn nur in diesen Bereichen kann jemand auf mich aufmerksam werden, ein potenzieller Kunde oder sonst was. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, gerade als junger Mensch, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und Netflix gucke, ich kann gar nicht in die Situation kommen, Glück zu haben. Es geht nicht.
Nee, klar.
So, dann.
Das meinte ich, also dass auf LinkedIn der große.
Auch schwierig.
Durchbruch kommt.
Geh durch die Stadt, I don't know. Also sich wirklich das Glück erarbeiten. Das ist das eine. Und deshalb bin ich in die Sinnkrise gekommen, denn ich mache das weniger jetzt in den letzten ein, zwei Jahren.
Weil du nicht musst.
Richtig. Und dann hatte ich den Punkt, wo ich mich gefragt habe, ob ich den Hunger verloren habe. Also ich habe jetzt finanziell nicht ausgesorgt, Leute, ne? Und
das würde ich jetzt aber nicht behaupten. Nee,
und dann habe ich weiter nachgedacht und dann bin ich raus aus der Sinnkrise und habe gesagt, nein, du hast deinen Hunger nicht verloren. Du hast aber aufgehört zu versuchen, Menschen zu beeindrucken. Konkretes Beispiel.
Ist aber doch vielleicht auch nicht schlecht, oder? Weil ich
versuche immer noch, die Aufgaben, die ich habe, überzuerfüllen. Ich hoffe, das merkst du auch. Also ich versuche immer mehr zu machen als das Mindeste. Ist ja klar. So, das ist Startup-Life. Hallo? Also
ja, ich glaube, das ist aber auch eine Persönlichkeitssache. Ich glaube, sowas, also ich will dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, sowas kann man gar nicht verlernen. Also man, vielleicht fährt man es ein bisschen runter, aber dass jemand, der abliefert, der diszipliniert ist, der gut ist, dass der, weißt du, so auf, du kannst gar keine richtig schlechte Arbeit abliefern, weil es geht
richtig,
gar nicht.
Richtig.
Vielleicht lieferst du nicht mehr 150%, aber selbst wenn du schlechte Arbeit machst, sind das immer noch 100%. Oder zumindest 90. Aber nie 50 oder 40.
Der Anspruch ist immer noch, dass es 100 ist, aber nicht mehr 120. Und ich kann das an einem ganz, ganz konkreten Beispiel jetzt aktuell sogar sagen, wo ich dann auch wieder mental da rausgekommen bin. Meinen wichtigsten Kunden habe ich damals vor 4 Jahren wie folgt gewonnen. Ja, ich hatte den direkten Kontakt und dann durfte ich mit dem Geschäftsführer sprechen. Und es war klar, es ging um Social Media. Es war klar. Und ich habe mich dann informiert natürlich vor dem Gespräch und habe gesagt, okay, ich will ihn jetzt beeindrucken. Mhm. So, und damals waren so, jetzt sind sie auf TikTok, die Filter, super, gehen durch die Decke. Das war vor 4 Jahren. Auf
Snapchat oder was?
Nee, auf Instagram konnte man auch so Filter machen. Und du konntest mit Spark AR, konntest du auch Spielefilter machen. Und eigentlich machen das halt Entwickler. Und ich habe mir gedacht, für diesen Kunden wäre es doch geil, ein Filterspiel zu machen, weil das kann viral gehen. Und ich hatte halt keine Ahnung, wie man das macht, weil ich bin ja kein Entwickler. Und dann habe ich 5 Nächte durch YouTube-Tutorials selbst ein Spiel kreiert. So, das sah nicht gut aus oder so, aber ich habe das alles selbst in den CI-Farben gemacht und so. Ich habe das selbst entwickelt über YouTube-Tutorials, 5 Nächte nicht geschlafen und bin in den Call und hab denen das geschickt und die konnten das Spiel spielen. Und die dachten halt, ich bin wahnsinnig. So habe ich den Kunden gewonnen, weil ich die beeindruckt habe. Und jetzt, derselbe Kunde hatte jetzt eine ähnliche Anfrage, so jetzt so 4 Jahre später. Und jetzt war ich dann wieder bei dieser Anfrage und ich hatte wieder so eine Idee. Und die Abgabe war jetzt gestern. Aber ich habe nicht wieder ein ganzes Spiel entwickelt. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe das Konzept gemacht und ich habe so das Design grob gemacht. Aber dann habe ich aufgehört und diese 5 Nächte habe ich mir gespart. Und jetzt wurde das gepitcht und jetzt gehen wir mit dem Kunden gemeinsam durch. Und der Kunde ist trotzdem happy. So, aber ich gehe nicht mehr, ich investiere nicht mehr diese Nächte. Du hast es gesagt, weil ich es nicht mehr muss, aber weil es jetzt auch dumm wäre. Weil es viel zu teuer wäre, weil die Zeit, die ich jetzt, also meine Zeit ist jetzt quasi geldtechnisch kostbarer geworden.
Ja, klar.
Und deshalb kann ich das auch gar nicht mehr. Aber das hat mich halt in diese Sinnkrise
Was wirklich faszinierend, das habe ich mich schon oft gefragt, es war ja, also es gibt ja ein großes Problem. Es war wahrscheinlich noch nie so einfach, bekannt oder reich zu werden wie heute. Weil erstens ist es über Social Media natürlich sehr einfach. Früher, ich meine, du konntest ja gar nicht bekannt werden, wenn du nicht in Zeitung oder TV warst oder im Radio oder sonst was. Also du hattest ja quasi nur diese Multiplikatoren. Also gut, du konntest vielleicht nackt über Marienplatz laufen, aber dann wärst du auch nicht bekannt geworden. Wärst vielleicht höchstens einmal Witzfigur in der Zeitung gewesen. Also das ist ja heutzutage sehr, sehr einfach. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Konkurrenz viel, viel höher, weil die Schwellen sind super niedrig. Also das ist ja irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Aber trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, sehr wenige machen dann sowas, dass man sich dann wirklich sagt, okay, ich schaue mir jetzt einfach, da weiß ich nicht, 100 Videos an. Und das ist ja auch Wahnsinn, weil es war ja auch noch nie so einfach und vor allem fast alles umsonst, sich Wissen anzueignen.
Ja.
Sogar von Sachen, wo man keine Ahnung hat. Ja. Also das war ja, wenn du dir mal vorstellst, früher, da musstest du eine Ausbildung machen, ein Studium, musstest, weiß ich nicht, 50 Bücher lesen. Also allein die, und du musstest die Bücher erstmal bekommen. Gut, gab es eine Bibliothek, ja gut, aber dann musst du erstmal in die Bibliothek gehen, musst die Bücher suchen, dann haben die vielleicht nicht. Dann musst du die lesen. Also allein die Zeit, und heutzutage kriegst du sehr viele Sachen ja wirklich komprimiert, kompakt, ja, zu einem ganz gewissen Problem. Und das ist schon Wahnsinn. Also früher war das ja viel, viel schwieriger, nicht nur schwieriger, teurer, viel zeitintensiver. Und trotzdem hat man ja das Gefühl, dass heutzutage das irgendwie besonderer ist, dass sich die Leute Mühe geben. Das beste Beispiel ist ja immer, das finde ich immer ganz toll auf Social Media, auch wenn die Leute, die schreiben dann irgendwie so einen Absatz oder fragen, was ist da los? Also bei banalen Sachen googeln ist nicht so schwer. Also ich denke mir manchmal, bevor man irgendwie irgendwelche Fragen stellt oder irgendwelche Leute fragt, also bei einfachen Problemen, also die Leute sind teilweise schon zu faul zum Googlen. Das ist, also irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eine, das ist jetzt sehr pauschal, natürlich ist das nicht bei allen so, aber es ist oft eine sehr, es ist eine richtige Faulheit.
Aber ist, ich glaube, du hast den Grund schon genannt, weil...
Weil halt alles so schnell, theoretisch, man ist es gewohnt, dass alles so frei Haus kommt quasi.
Das Internet hat das Wissen und den Zugang zum Wissen und den Zugang zu einer Reichweite, zu anderen Kulturen demokratisiert. Das war ja früher, hattest du ja quasi so diese Gatekeeper. Wenn du bekannt werden wolltest, dann hattest du die Medien. Hast du jetzt nicht mehr. Wenn du irgendwas wissen wolltest, dann musstest du, weiß nicht, Brockhaus irgendwie dir durchlesen. Brauchst du nicht mehr. Aber dadurch, dass alles so demokratisiert verfügbar ist, sinkt natürlich auch der eigene Ansporn, weil ich muss mich nicht mehr anstrengen. Und dann fällst du halt auf, wenn du die Tools nutzt, die dir das Internet gibt, und jeder kann heutzutage eine geile Internetseite bauen. Ihr müsst euch einfach nur ein Tutorial reinziehen. Ihr könnt gerade die älteren Leute so leicht beeindrucken, so, aber deshalb macht halt keiner mehr, weil es halt alles verfügbar ist. Ja, und dann stichst du heraus. Und das habe ich zu meiner Anfangszeit, wo ich Anfang, Mitte 20 war, das habe ich gemacht wie bescheuert. Ich habe die ganze Zeit versucht, jetzt ist mir das klar geworden, nur Menschen zu beeindrucken. Einfach so hart gearbeitet und in Vorleistung getreten. Kunde will eine Website, du gehst nicht hin mit einer groben Struktur, du hast die Website fertig zum ersten Call. So, und dann vertraut dir der Kunde, öffnet die Türen und dann sagen Leute, ja, du hattest Glück. Ja, hatte ich, aber ich habe es mir erarbeitet. Und das, so würde ich es versuchen wiederzumachen. Aber dann müsste ich halt wieder die Nächte mir um die Ohren schlagen.
Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch angefangen von Adam Grant. Da geht's auch, ich habe erst, weiß nicht, 20, 30 Seiten gelesen, und das ist sehr schön, da geht's um eine Schachmannschaft, die sehr erfolgreich war, und das war eine besondere Schachmannschaft, weil die waren nicht irgendwie von Elite-Uni und Elite-College, sondern halt wirklich, sag ich mal, eher benachteiligte Kinder.
Echte Story, ja.
Und wurden dann aber sehr erfolgreich, weil die halt einen sehr guten Coach hatten und der denen wirklich vor allem Disziplin beigebracht hat. Und da sieht man halt auch sehr schön, natürlich, ich sage jetzt mal, du wirst jetzt in die besten aller Welten geboren, hast zwei studierte, reiche Eltern, und die bringen dir, weiß ich nicht, die bringen dir schon als Dreijähriger hier das Schachspielen bei und sonst was. Natürlich hast du da dann einen gewissen Vorsprung, aber sowas kann man natürlich aufholen. Mit Disziplin, mit auch natürlich, wenn man einen guten Coach hat. Das ist natürlich auch ein Segen, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der eine Erfahrung hat, der dir das noch gut beibringen kann, der auch motivieren kann. Zum Beispiel, das fand ich sehr inspirierend, wie der den motiviert hat, weil Schach ist ja für viele langweilig, und er hat sich nicht mit denen hingesetzt und gesagt, so, jetzt bringe ich euch das Spiel bei, sondern der hat quasi im Endgame angefangen und hat die quasi heiß gemacht, so nach dem Motto, ja, wie setze ich jemanden Schachmatt? Und dann hatten die halt Bock, das Spiel zu lernen. Nicht nach dem Motto, so, jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt gibt's erstmal 5 Stunden, erzähle ich euch
die
Spielregeln. Genau. Und das ist sehr interessant. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Mhm. Hast du jemanden, der dich begeistern kann, der aber dir auch Respekt, Disziplin beibringt, ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. So alles aus eigener Kraft ist möglich, ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Disziplin ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich finde ein Zitat von Steve Jobs, das finde ich wirklich, ich zitiere jetzt frei, er hat ja gesagt, alles, was quasi um dich herum erschaffen wurde, alles, was begeistern ist, haben Menschen gemacht, die im Zweifel nicht recht viel klüger waren wie du. Natürlich gibt's ein paar Genies.
Hat der Menschen immer, oder Männer gesagt?
Ich habe mir Menschen aufgeschrieben. Okay. Ich glaube, er hat
People
gesagt. Und da ist natürlich viel dran, weil natürlich gibt's die Genies und natürlich gibt's einen Lionel Messi, der super hochtalentiert ist, aber die meisten Sachen sind vielleicht schon ein bisschen Talent, aber dann halt im Zweifel schon Disziplin und viel Arbeit. Ich finde das auch bei den Profisportlern immer amüsant, wenn es heißt, ja, der hat da Glück gehabt. Vor kurzem war doch mal, weil Podolski irgendwie gesagt hat, dass die Gen Z, glaube ich, irgendwie sich nicht mehr anstrengen will. Ich finde das auch mal so ein bisschen dieses jetzt so, das haben wir jetzt auch schon oft genug gehört, dass die Deutschen alle faul sind und dass die Jungen nicht mehr arbeiten wollen. Ja, ich finde das auch ein bisschen überstrapaziert, aber dann die Kritik an Podolski, so nach dem Motto, ja, sagt der, der Glück hatte, dass er irgendwie einen guten linken Fuß hat. Ja, natürlich Talent, aber Profisportler heißt auch sehr viel Disziplin, sehr viel Training und wie viel talentierte Sportler haben es denn nicht geschafft, weil es der Körper nicht gut ist, auch Pech dann vielleicht, vielleicht habe ich einfach einen Körper, der nicht dafür gemacht ist, aber es ist natürlich auch viel Disziplin. Man muss sich ja nur Herrn Süle anschauen, da pendelt das Gewicht ja auch irgendwie zwischen Top-Profi und hier, weiß ich nicht, eher Nicht-Profi. Also das wird ja auch immer vergessen, so nach dem Motto, ja, der macht jeden Tag Party und dann steht er einmal die Woche auf dem Platz. Und dann ist Talent. Nee, das ist schon auch sehr viel, auch was du in der Jugend verzichtest. Da ist nicht hier jeden Tag, weiß ich nicht, oder jeden Samstag, Sonntag Disco. Also das wird ja auch gerne vergessen. Und das ist auch was, finde ich, sehr Motivierendes, weil klingt jetzt, was wir geschafft haben jetzt hier, dass ich würde sagen, kann grundsätzlich jeder schaffen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches in dem Sinn. Oder ich würde uns jetzt auch nicht als, natürlich sind wir jetzt, haben wir vielleicht gewisse Talente oder Skills, die, aber ich würde uns jetzt nicht als Überflieger oder ich.
Doch.
Also ich glaube auch wirklich, mir ist es auch völlig egal, aber ich würde mich auch nicht als überdurchschnittlich intelligent, ich würde mich als absolut normal, eigentlich komplett durchschnittlich bezeichnen.
Ja, aber wenn du...
Es ist mir eigentlich auch egal, aber
ja,
ich glaube nicht, dass man extreme Fähigkeiten oder so braucht, oder krasses Talent, um erfolgreich zu sein.
Wenn man diese aber hat, und es gibt Menschen, die haben, dann ist es in der eigenen Verantwortung, diese auch zu nutzen. Nichts ist verwerflicher als verschwendetes Talent.
Ja, das tut weh. Aber ich glaube, am meisten für die, die es von außen beobachten, ist es, glaube ich, fast noch schlimmer als für die, die es selbst... Die eigene Wahrnehmung ist ja auch mal anders als die von außen. Ja. Nee, also ja, es gibt eigentlich diesen schönen Dreiklang. Ich habe auch überlegt, ob man da nochmal ein extra Video dazu machen kann. Wirklich mal konkreter, also wirklich Skill. Was passt zu mir? Was kann ich durchziehen? Das ist ja auch immer wichtig, weil ich kann natürlich mir auch einen Skill aneignen. Und ich hasse das eigentlich. Oder ich hasse quasi das Umfeld, wo ich den Skill dann einsetze. Und dann sage ich nach einem Jahr, boah, ich halte das nicht durch. Das ist auch wichtig. Also Skill, dann sollte es einigermaßen zu mir passen, dass ich nicht jeden Tag abkotze. Und dann muss ich natürlich noch überlegen, okay, kann man damit Geld verdienen? Halbwegs. Im besten Fall ist es eine Branche, die richtig gut läuft. Und im besten Fall bin ich nicht komplett abhängig. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn ich auf irgendwelche Trends aufspringe. Ich glaube, wichtig sind auch Skills. Zum Beispiel, es ist ja ein schönes Beispiel jetzt YouTube. Wenn das Ding jetzt morgen, weiß ich nicht, A-Tube oder B-Tube oder C-Tube heißt oder sonst was, dann würden unsere Skills grundsätzlich auch da zum Einsatz kommen. Ist eigentlich völlig wurscht. Also deswegen ein Grundskill, den ich wirklich in unserer Branche so wichtig finde, deswegen, den haben wir auch beide, Schreiben. Weil von Schreiben kommt einfach sehr, sehr viel. Also da kommt eben Texte schreiben, da kommt Skripte schreiben, da kommt aber auch dann Videos kreieren. Also das ist schon Verkaufen,
Klarheit kommt dadurch.
Ja.
Das ist, nee, hast du absolut recht. Mich hatte gerade einen sehr, sehr spannenden Einfall, der ist mir entflogen. Habt ihr Pech gehabt?
Das ist schlecht. Gut.
Ja.
Jetzt reicht's mir.
Ja, großen Bogen heute gemacht. Von El Hotzo zu Karriere, zu all den Dingen. Ich komme jetzt nicht drauf. Was war das nochmal? Das war das.
Hat das etwas mit Weihnachten zu tun?
Das wäre das Spannendste, was ich jemals in einem Talk gesagt hätte. Ja, Pech gehabt. Ich werde alt.
Vielleicht fällt's dir wieder ein. Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war jetzt der letzte Talk wahrscheinlich, oder in diesem Jahr, denke ich, oder der vorletzte. Ja, ich denke, wir kommen
auf diesem Kanal.
Ja.
War es der letzte?
Ja.
Oder? Ja, wir machen. Scheiße, ich habe mein Handy nicht mit. Oh, das müssen wir piepen. Wann ist der nächste Talk? Wann ist der erste Freitag?
Zwei Wochen, oder? Würde ich sagen.
Das ist der.
Nee, in drei Wochen dann. Also eine Woche. Warte, wir sind jetzt am Freitag, dem 9.
Jetzt weiß ich wieder. Das 20. muss ich noch ganz kurz sagen. Behalt deinen Gedanken, wann wir wieder da sind. Zum Thema, was zu mir passt und durchziehen. Vollkommen recht, ne, aufs Leben, aber zum Beispiel, das wollte ich jetzt noch anbringen, bei meinem Fahrradprojekt jetzt. Ich hasse Fahrradfahren. Aber ich ziehe trotzdem durch.
Das Lustige ist, ich bin ja früher viel ich hasse eigentlich auch Laufen. Also das Gefühl während des Laufens und wenn man und danach, das ist unbeschreiblich, aber das, der Laufakt an sich.
Nee, Laufen mag
Laufen, ich, aber, ja, aber auch nur, wenn man, weißt du, wenn es läuft.
Aber weißt du, nicht, wenn es gut zäh ist. Es ist gut, weil es läuft zu viel zu gut aktuell in meinem Leben. Sich da auf dieses scheiß Fahrrad jedes Mal zu setzen und es durchzuziehen, ohne Scheiß, das gibt mir was. Auch mal wirklich.
Ja, sich auch mal zu quälen ist das schönste Gefühl, vor allem danach, das ist das Beste.
Auch
ich
mal,
bin jetzt auch wieder, ich bin jetzt regelmäßig wieder am Pumpen.
Die Schmerzen das wertzuschätzen.
Gut. Ja, auch hier, wenn man jetzt merkt, hier, da arbeitet es.
Das ist das Herzinfarkt.
Genau. Nee, hier, das, wenn du richtig so, hast du 3 Tage später noch was, das ist richtig gut. Übrigens, weil letztes Mal Kommentar kam, so, was sind das für Ringe? Das sind Aura-Ringe, das ist keine Werbung, sondern die benutzen wir, weil da kommt auch bald was Spannendes. Beziehungsweise, wir sind schon in einem spannenden Projekt.
Ja.
Und da kommt... Ah ja, da, wir wollten doch, das kommt ja wahrscheinlich Anfang Januar dann.
Genau. Anfang Januar und werden wir euch mal ein Update geben oder beziehungsweise mal komplett aufklären, was das alles soll.
Ja, genau. Weil wir sind jetzt heute jetzt muss ich überlegen, Freitag ist der 20. Ja, 20. Dezember. Dann eine Woche drauf, am 27. schaffen wir es nicht. Und dann in spätestens 2 Wochen sind wir zurück.
Ja. Da kommen geile Videoprojekte. Das wird gut. Und wir wollen euch ja, also im besten Fall nehmen wir euch im neuen Jahr dann mit auf die Reise und wir können viele von euch motivieren, inspirieren, Ähnliches zu tun.
Sehr schön. Dann, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne kommentieren, das macht ihr sowieso immer fleißig. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und Abo und natürlich auch gerne beim Podcast. Ach, du hast nicht erklärt, wo das herkommt.
Jetzt kann ich sagen, das ist der Busfahrergruß, der auf TikTok gerade abgeht.
Aber warum?
Ein Busfahrer hat Videos von sich gemacht.
So, ja,
Busfahrer grüßen sich doch immer.
Ja, ja.
Und der grüßt krass, weil er macht immer so auf dem Lenkrad und dann so. Immer so zu den anderen.
Ja.
So, und jetzt ist das so ein Trend geworden, so Busfahrer filmen sich, wie die halt zu anderen grüßen.
Das machen wir jetzt auch.
Das machen wir jetzt immer so in der Firma.
Geil. Und beim Podcast gerne, lasst uns gerne 5 Sterne da und da natürlich auch abonnieren. Da musst du lachen, da freut er sich.
So.
Jetzt kommt der letzte Busfahrergruß. Jetzt sind wir weg. Ciao. Ciao.